ARD.
Das Kulturupdate. Heute Abend wird ein neues Portal zum Rechtsextremismus in der deutschen Nachkriegsgeschichte online gehen. Die radikale Rechte 1945 bis 2000. Eine kommentierte Sammlung von bislang schwer zugänglichen Zeugnissen. Sie verdeutlichen, wie sich die Ideologie, die Organisation und das Auftreten des Rechtsradikalismus entwickelt hat. Dieses Portal ist unter der Federführung des Politologen Gideon Botsch vom Moses-Mendelssohn-Zentrum Potsdam und des Historikers Frank Bösch entstanden. Frank Bösch ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam und Autor der Bücher Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann, sowie Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Professor Bösch.
Guten Tag.
Warum haben Sie dieses Portal zur Nachkriegsgeschichte des Rechtsradikalismus aufgesetzt?
Die Geschichte des Rechtsradikalismus wurde bisher kaum zeithistorisch untersucht, also archivgestützt, eigentlich erst mit dem Erfolg der AfD und der Aufdeckung der NSU-Morde hat sich die historische Forschung mehr damit befasst. Und wir leiten hier am ZZF Potsdam ein sehr, sehr großes Forschungsprojekt nun, das diese Geschichte der Rechten seit den 50er Jahren untersucht. Und dieses Portal ist ein Ergebnis davon, um unsere Arbeit eben auch in die Bildungsarbeit zu tragen, also etwa in die universitäre Lehre für Schulen oder in die Aufklärungsarbeit über den Rechtsradikalismus.
Das heißt, es geht Ihnen damit jetzt nicht darum, ein Portal für die Wissenschaft ausschließlich zu schaffen, sondern genauso für Schülerinnen und Schüler. Es geht Ihnen auch um politische Bildung.
Ja, das ist ganz wichtig. Wir versammeln hier Quellen, die natürlich besonders heikel sind. Es sind Schriften von Rassismus gekennzeichnet, von nationalistischen Positionen, die nur kommentiert eigentlich veröffentlichbar sind. Und genau das machen wir, denn wir glauben, dass diese Quellen ohnehin im Internet irgendwo vielleicht manchmal aufspürbar sind, aber es wichtig ist, sich in der Bildungsarbeit damit offensiv auseinanderzusetzen und Entläuterungen zu geben, wenn etwa in bestimmten Schriften der Holocaust verklärt wird oder andere geschichtspolitische Mythen aufkommen.
Sie nennen es heikel. Manches mussten Sie ja auch indizieren, zum Beispiel das volksverhetzende Büchlein über die sogenannte Auschwitz-Lüge, erschienen Anfang der 70er Jahre. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um, dass Sie, indem Sie solche Pamphlete öffentlich zur Verfügung stellen, nolens volens ja auch Propaganda weiterverbreiten?
Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Diese Debatte wurde ja auch zuletzt groß geführt bei der Veröffentlichung von Mein Kampf in kommentierter Fassung durch das Institut für Zeitgeschichte. Und ich würde mich dem Argument, das damals gemacht wurde, auch anschließen. Wir müssen solche Texte lesen und wir müssen aber auch Hilfestellungen geben, um zu dekonstruieren, was hier für Scheinargumente gemacht werden. Bestimmte Texte, die indiziert sind, haben wir uns nun entschlossen, einzelne nicht mit reinzunehmen, obwohl sie kommentiert vielleicht veröffentlichbar wären. Und dazu zählt etwa die Auschwitz-Lüge von 1973, eine Broschüre, die damals Thies Christoffersen geschrieben hatte, in dem er beschreibt, dass in Auschwitz es den Juden doch sehr gut gegangen sei. Er hätte nie Gewalt mitbekommen, höchstens mal vielleicht einen Fußtritt und das sei geahndet worden. Also solche irrwitzigen Schriften sind wichtig, eben hier zu thematisieren. Und wir machen Hinweise, wo man sie in speziellen Bibliotheken, etwa bei uns in Potsdam im Moses-Mendelssohn-Zentrum, dann für die Forschung eben auch einsehen kann. Aber wir präsentieren natürlich Zitate aus solchen Texten und machen damit eben auch eine Auseinandersetzung möglich.
Von welchen Quellen reden wir denn noch? Was wird da alles zu sehen sein auf Ihrem Portal?
Wir haben Quellen, die etwa aus der Publizistik der radikalen Rechten stammen. Schlüsseltexte etwa aus Zeitschriften wie Nation Europa, zum Beispiel der Text von Linken Lernen, wo ein rechtsradikaler Autor namens Gerd Waldmann schreibt, wie man aus der 68er-Bewegung lernen könnte, um eine intellektuelle neue Rechte zu positionieren. Wir haben Texte, die beispielsweise aus der Musikszene stammen. Ein frühes Lied von den Bösen Onkels, das im Netz natürlich auch verfügbar ist und das entsprechend eingeordnet wird, was für Texte dort eigentlich verhandelt werden und wie ist die überhaupt aufgekommen sind, wie damit umgekommen wird. Wir haben Bekennerschreiben beispielsweise nach rechtsterroristischen Anschlägen, wo terroristische Akteure wie Manfred Röder rechtfertigen, was sie dort eigentlich machen. Wir haben aber auch beispielsweise einen Aussteigertext mit drin, um einzuordnen, wie sich Rechtsradikale, die selbst eben auch Sprecher sind und auch ihre Zeit erklären und auch verklären, wie man damit umgeht, weil einzelne von diesen Aussteigertexten mitunter eben auch zu kleinen Bestsellern geworden sind, die das Bild der Rechtsradikalen prägen. Oder ein letztes Beispiel, weil sich das Portal ja eben auch an die Jugendbildung richtet. Wir haben eben auch Unterlagen von rechtsextremen Schülerzeitschriften oder von den Lagerabläufen der Wikingjugend, also die aufzeigen, wie die Jugend versucht wurde zu gewinnen von rechtsradikalen Gruppen.
Meiner Wahrnehmung nach spielt die neue Rechte im Geschichtsunterricht an den Schulen heutzutage eine eher unterbelichtete Rolle. Müsste sich das ändern, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir haben eine sehr intensive Beschäftigung in den Schulbüchern mit dem Linksterrorismus der 70er Jahre, mit der RAF. Und das gilt übrigens auch für viele Ausstellungen in Museen. Genau wie in der Geschichtswissenschaft ist der rechtsextreme Terrorismus und die Gewalt kaum thematisiert worden. Das heißt, in den Schulbüchern finden wir kaum Hinweise dazu, wie 1980 bereits mindestens 17 Menschen durch Rechtsradikale ermordet werden. Also deutlich mehr als beim heißen Herbst, nicht zuletzt beim Oktoberfestattentat 1980, aber eben auch bei der Ermordung von Shlomo Levin und seiner Lebensgefährtin, also einem jüdischen Verleger, die erschossen werden von Rechtsradikalen 1980. Also solche Eskalation von der Gewalt findet sich dort kaum, mitunter nur Hinweise auf die Gewalt in Ostdeutschland im Zuge der Vereinigung. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass wir mit diesem Portal, das übrigens auch weiter wachsen soll, um viele weitere Quellen, heute das ist nur der Auftakt bei der Veröffentlichung, dass wir so eben auch dieses Thema in den Schulunterricht mit reinkriegen.
Ihr Online-Portal dokumentiert Zeugnisse bis zum Jahr 2000. Warum nur bis zu diesem Jahr?
Zum einen ist es so, dass die Geschichtswissenschaft generell eine Generation etwa Abstand hält, um Sachen zu bewerten. Und ich gerade die Auseinandersetzung mit den NSU-Morden hat ja gezeigt, eben auch, dass es oft diesen Abstand eben auch bedarf. Und interne Quellen haben eben auch eine 30-Jahre-Sperrfrist. Das ist aber nur ein Grund. Wir wollen nicht dazu beitragen, dass aktuelle rechtsradikale Zeugnisse, die ab dem Jahr 2000 auch zunehmend online ohnehin erscheinen, dass wir die weiter verbreiten. Es geht hier tatsächlich um historische Dokumente, die historisch eingeordnet werden.
Das sagt der Historiker Frank Bösch, unter dessen Federführung das neue Online-Portal entstanden ist. Heute Abend um 19 Uhr geht die kommentierte Quellensammlung zur Geschichte der radikalen Rechten in Deutschland 1945 bis 2000 online. Sie ist dann zu finden unter radikale-rechte.de. Professor Bösch, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Renate Schmidgall gehört zu den bedeutenden Übersetzerinnen unserer Zeit und dieses Landes. Sie übersetzt aus dem Polnischen ins Deutsche, darunter die Gedichte von Adam Zagajewski und die Romane von Andrzej Stasiuk. Seit vielen Jahren schreibt sie aber selbst auch Gedichte und hat nun eine Auswahl davon veröffentlicht mit dem Titel »Kein Verlass auf Uhren und Gestirne«. Heute Abend stellt sie ihr Buch im Münchner Lyrikkabinett vor. Nils Beindke hat Renate Schmidtgeil getroffen.
Der Mühe wert. Ein Geschenk fürs Kind gefunden. Und das Gedicht, mit dem ich gestern einschlief, das die Nacht verschüttet hatte.
Es ist ein magischer Prozess. Die Gedichte kommen zu denen, die sie schreiben, nicht umgekehrt. Oder sie werden, wie bei Renate Schmidtgeil, gefunden, finden den Weg zu ihr und nun auch in die Öffentlichkeit. Seit langem schreibt Renate Schmidtgeil zu Hause in Darmstadt Gedichte. Zunächst tat sie das in der Sprache, aus der sie übersetzt, auf Polnisch. Es kam einfach so, erzählt sie, und hängt nicht nur, aber auch mit dem Lesen zusammen.
Ja, ich denke, die wirklich sehr viele Jahre andauernde Beschäftigung mit polnischer Lyrik hat mich letzten Endes auch zum Schreiben gebracht. Also dieses Fortwirken der Gedichte, die ich nicht nur übersetzt, sondern auch lektoriert habe im Polen-Institut, wo ich einige Jahre gearbeitet habe. Diese Lektüre polnischer Gedichte vieler, vieler Autoren hat anscheinend in mir auch fortgewirkt und ja, Spuren hinterlassen.
Die Gedichte, die Renate Schmidtgeil jetzt veröffentlicht hat, sind von großer Klarheit, nah bei den Dingen, ganz Konkretes berührend, so einfach daherkommend und doch voller Tiefe. Sie fühlt sich, erzählt sie, in der polnischen Tradition verortet, der Tradition, die sie in Übersetzungen und Nachdichtungen Leserinnen und Lesern in Deutschland eröffnet. Polen als Thema des eigenen Schreibens hat in der Auswahl aus über 30 Jahren auch einen großen Raum.
Ansichtskarten aus Polen. kleine Mitteilungen über einen Augenblick, über meine Existenz an einem Ort, der von jetzt an mir gehört, verbunden durch das Atmen der Luft, meinen Blick auf die Landschaft, die Bilder in mir, die fremde Sprache, die mir ans Herz wächst und Blüten treibt.
Einige der Gedichte sind auch Zwiegespräche gewidmet den großen Autoren, deren Werk Renate Schmidtgall ins Deutsche übertragen hat und überträgt. Der Erzähler Andrzej Staszuk etwa oder der Lyriker Adam Zagajewski. Letzterer, ein Weltbürger, 2021 in Krakau verstorben, wusste von den Gedichten seiner Übersetzerin. Er hat sie zum Schreiben ermuntert.
Zagajewski konnte auch Deutsch, muss ja leider im Präteritum sprechen. Aber ich habe ihm schon meine polnischen damals gezeigt und er fand die auch schon sehr schön in den 90er Jahren. Und ich habe ihm auch regelmäßig Gedichte geschickt, dann deutsche, die er ja auch lesen kann. Und er hat mir immer sehr positive Rückmeldungen gegeben. Das war natürlich sehr, sehr schön für mich.
Man spürt in den Texten immer wieder die große Verbundenheit zwischen Übersetzerin und ihren Autoren. Etliche der Gedichte sind ihnen gewidmet. Adam Zagajewski unter anderem das Gedicht Schmetterlinge, entstanden nach seinem Tod.
Früher blühte der Schmetterlingsstrauch im August. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Seine Blüten zogen Pfauenaugen, Schwalbenschwänze, Bläulinge und Kohlweißlinge an, die Schmetterlinge meiner Kindheit. Jetzt wird die lila Erinnerungsmaschine schon im Juni angeworfen und duftet wie die Ewigkeit, wie deine Pfingstrosen.
Gedichte sollte man wie Wasserfarben sorgfältig trocknen lassen, heißt es in einem der vielen nun veröffentlichten Texte diesen Welt- und Zeiterkundungen. Der Vergleich mit dem Aquarell ist treffend. Renate Schmidtgall schreibt mit einer spürbaren Zartheit. Gleichzeitig ahnt man, mit welcher großen Sorgfalt sie arbeitet, wenn sie von Orten, Erinnerungen, Landschaften, Himmeln oder Vögeln erzählt. Und sie vermag es, Bilder zu erzeugen, die in Erinnerung bleiben. Auch das gehört zur magischen Dimension des Gedichts.
Renate Schmidtgalls Buch »Kein Verlass auf Uhren und Gestirne« ist im Secession Verlag erschienen und heute Abend um 19 Uhr ist Renate Schmidtgall zu Gast im Lyrikkabinett München.
Bayern 2 präsentiert Wortspiele.
Ich lese nochmal nach. Der Name des Geschäfts im Buch ist derselbe wie auf dem Schild über der Tür.
Das Festival junger Literatur in München.
Ich kenne so viele Menschen, die schreiben und die auch sehr gut schreiben und darauf warten, veröffentlicht zu werden.
6 Autorinnen und Autoren lesen jeden Abend um den Bayern 2 Wortspielepreis.
Die Ich-Erzählerin hat sich so eine Bergeinsamkeit herromantisiert und die findet sie da auch, aber ein bisschen zu viel davon.
Neue Literatur. Geschichten von Familien, ebenso von Sport, Autos und vom Zusammenleben.
Ich glaube auch, dass irgendwie unsere Gesellschaft auch eine sehr einsame geworden ist und sehr viele in meinem Umfeld nach irgendwie neuen Formen von Zugehörigkeit und Gemeinschaft suchen.
Das Buch teilen zu dürfen bedeutet mir wirklich alles.
Wortspiele vom 11. bis zum 13. März im Muffatwerk in München.
Ich sagte grazie und er zeigte seine Handfläche als Abschiedsgruß.
Mehr Infos unter bayern2.de.
23 Jahre lang konnte das Gulag-Museum in Moskau die Geschichte der sowjetischen Unterdrückung, Diffamierung, Gewalt und Versklavung aufrollen. 2021 wurde es als bestes Museum in Europa ausgezeichnet. Doch dann überfiel Russland die Ukraine und ein Museum, das sich kritisch mit der eigenen Landesgeschichte auseinandersetzt, war nicht länger erwünscht. 2024 musste das Gulag-Museum schließen, offiziell wegen Brandschutzproblemen. In diesem Jahr wird das Museum im Juni wiedereröffnet mit einer ganz anderen Schau. Christina Hammel.
In Zeiten, in denen in Russland hier und da wieder Denkmäler für Stalin aufgestellt werden, ist für die Massenmörderei unter seiner Herrschaft kein Raum mehr. Aus dem Moskauer Gulag-Museum wird jetzt ein Museum des Genozids am sowjetischen Volk. Im Fokus die Verbrechen der Nazis. Die Eröffnung ist denn auch für den 22. Juni geplant, den Tag des Überfalls Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion.
Die Erinnerung an Repressionen passt nicht mehr in die Politik der Russischen Föderation. Das ist einerseits ziemlich vorhersehbar, andererseits ist das eine existenzielle Herausforderung.
Kirill Martinov ist Chefredakteur der Novaya Gazeta Europa. Er lebt in Riga im Exil.
Der Staat will auch unsere Erinnerung diktieren. Er entzieht sich jeder Verantwortung für Verbrechen in der Vergangenheit. Erinnerung gibt es fortan nur in eine Richtung. Russland ist ein herrlicher Staat, der immer auf der Seite des Guten war, im Zweiten Weltkrieg gesiegt hat, und auf der anderen Seite gibt es böse ausländische Mächte, die dem russischen Volk schaden wollen.
Maßgeschneiderte Geschichte, in der weder an die ethnischen Vertreibungen und Säuberungen unter Stalin erinnert werden sollen, noch an die 20 Millionen Menschen, die durch die Hölle des Gulags gingen. Auch die sowjetischen Kriegsverbrechen verschwinden wieder unter einem Pakt des Schweigens.
Zum Beispiel Katyn, wo polnische Militärangehörige auf Befehl Stalins erschossen wurden. Die Sowjetunion hat versucht, das zu vertuschen und setzte die Lüge in die Welt, dass die polnischen Offiziere von Nazis erschossen wurden. Alles wurde auf sie abgewälzt. Im Konzept eines Genozids am sowjetischen Volk hat Katyn natürlich auch keinen Platz.
Die Stoßrichtung des Museums liegt auf der Hand. Es wird eine propagandistische Schau, eine Vitrine der Gräueltaten der Faschisten und ihrer nationalistischen Helfer in den baltischen Staaten und der Ukraine. Keineswegs zum Zwecke der Aufklärung. Vielmehr soll hier Putins Krieg in der Ukraine, den er als einen Krieg gegen Faschisten ausgibt, ideologisch unterfüttert und historisch geheiligt werden. Dafür spricht auch die Personalpolitik des Museums. Direktorin wird Natalia Kalaschnikova, eine Veteranin des fortlaufenden Krieges in der Ukraine, ausgezeichnet mit lauter Putin-Orden.
Das ist kein Museum der Vergangenheit, vielmehr ein Museum der Zukunft. Es zeigt, dass der Staat den Grundstein dafür legt, weiterhin Verbrechen zu begehen. Ein echtes Gulag-Museum kann es in einem Staat, in dem Alexei Nawalny in Haft ermordet wird, nicht geben. Das ist ein furchtbares Verbrechen, auf einem Niveau mit den stalinschen Repressionen.
Die Exponate und Dokumente des Gulag-Museums, mühevoll über zwei Jahrzehnte zusammengetragen, gehen in den Besitz des russischen Staates über. Deshalb, so sagt es die neue Museumsdirektorin, drohe ihnen nichts. Was aber sollte einen Staat, der sie verschwinden lässt, aufhalten, sie zu vernichten?
Christine Hamel berichtete. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.